herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Diesmal bin ich wieder mit dabei und mit meinem netten Kollegen Michi. Hallo Michi.
Hallo, ich nutze die Pause, um auch Hallo zu sagen. Schön, dass du wieder da bist.
Weißt du, warum ich mich besonders freue, heute mit dir hier zu sitzen?
Weil es draußen regnerisch ist und man schön im Warmen sitzen kann, Kaffee trinken kann und Podcast aufnehmen und hören kann.
Genau so ist es. Es ist jetzt wieder Podcast-Zeit, während man es den ganzen Sommer lang nur während des Joggens hören konnte, kann man sich jetzt zu Hause gemütlich machen.
Richtig.
Podcast-Time.
Mit der Familie vorm Kamin versammeln. Nein, wir sind nicht alleine. Wir haben uns auch versammelt vor dem virtuellen Kamin mit einem guten Freund des Hauses, mit einem Bekannten der Branche, mit niemand Geringerem als Nico Kunkel. Hey!
Hallo!
Hallo Nico.
Danke für eure Einladung.
Ja, danke, dass du gekommen bist und schön, dass du da bist. Heute wollen wir mit dir über ganz viele spannende Themen reden, für die du ein Experte bist. Aber wir haben uns eine Frage gestellt, die sich vielleicht viele da draußen stellen. Und zwar, wer ist dieser Nico Kunkel eigentlich? Man nimmt ihn überall wahr, man kriegt ihn irgendwie mit, aber ihn zu greifen ist schwer. Aber wir versuchen es mal. Janina, vielleicht erklärst du uns mal, wer ist eigentlich Nico Kunkel?
Nico ist auf jeden Fall ein Partycrasher. Er taucht überall auf bei den Branchen-Events, beim Kommunikationskongress, bei unserem Hackathon. Natürlich nehme ich dich über 30 unter 30. Dazu war, da machst du ganz viel, da kommen wir, glaube ich, auch noch gleich noch drauf zu sprechen. Als Journalist aber auch. Aber jetzt eine Definition, ehrlich gesagt, könnte ich nicht abliefern, wie so dein ganzer Tag aussieht.
Ich glaube, die beste Definition hat Nico selber geliefert in seinem Twitter-Profil. Da heißt es nämlich Anstifter. Und so nehme ich Nico auch wahr, ein Anstifter im Sinne eines Impulssetzers, Ideengebers für eine Branche, eines Kommentators, Beobachters. Also ich glaube, du hast deine Roots im Journalismus und in der Öffentlichkeitsarbeit, hast dann beides irgendwann verheiratet, indem du über Öffentlichkeitsarbeit Journalismus gemacht hast, warst dann Hitchhiker.
Das war eine kurze Episode.
Eine kurze Episode, von der du euch trotzdem erzählen kannst. Ja, und bist jetzt so etwas wie, ja, also jemand, der für Netzwerken steht, der dafür steht, Menschen in der Kommunikationsbranche nicht nur zusammenzubringen, sondern die auch irgendwie zu fördern. Und da nehme ich dich vor allem im Kontext mit dem PR-Nachwuchs wahr, vor allem mit den 30 für 30, über die wir gleich noch sprechen können, aber auch durch andere Initiativen und Kommentare von dir und so weiter. Wie haben wir dich eingeschätzt?
Ja, das ist ganz interessant zu hören. Also ehrlich gesagt, ihr seid nicht die Ersten, die da einen gewissen Mangel an Definition feststellen. Also ich glaube, das ist so auf meiner Prio-Liste einfach sehr weit unten, wirklich mal klar zu definieren, was ich eigentlich mache. Also ich bin im Herzen schon Journalist. Ich mache das seit 15 Jahren. Ich habe während des Studiums schon als Journalist gearbeitet und eigentlich immer auch in der Fachpresse. Also ursprünglich schon für Horizont, für den Kress Report damals. Und vom Kress Report bin ich ja damals auch zum PR-Report gekommen. Und quasi ohne Ochsentour bin ich direkt in diesem Fachjournalismus gelandet und habe quasi von jeher auch immer schon über Medien, Kommunikation, Marketing da berichtet. Und ich will ja dieses Feld auch nicht ganz aufgeben. Also das mache ich auch heute noch, auch wenn das ja schon weniger Zeit annimmt als früher. Ne? Mein Hauptgeschäft oder meine Haupttätigkeit ist in der Tat dieser Umgang mit dem Nachwuchs. Ich sage oft, ich bin eher so eine Art ständiger Korrespondent für junge Leute in dieser Branche. Und das ist einfach so zeitaufwendig, dass es wahrscheinlich kein Medium gibt, was mir das ständig bezahlen würde. Insofern habe ich halt auch ein bisschen organisch eigene Plattformen entwickelt, die mir erlauben, quasi ständig im Austausch mit dieser Zielgruppe, sagen wir mal U35 zu sein. Also die U30er von vor ein paar Jahren sind ja auch mittlerweile älter geworden und verschwinden deshalb nicht direkt aus meinem Leben.
Die werden dann Alumnis.
Die werden Alumnis, genau. Also wir versuchen natürlich auch bei 30 U30, du hast das angesprochen, mit den Leuten auch weiterzuarbeiten und deren Karrieren oder deren Werdegang zu verfolgen, auch wenn sie nicht mehr ist, quasi in dieser aktuellen Truppe von 30 und 30 sind. Aber es ist wirklich ein journalistischer Antrieb, der mich da, der mich treibt, mich mit dieser Zielgruppe zu beschäftigen. Ich glaube, dass das Thema immer wichtiger wird aus unterschiedlichen Gründen und dass es da einfach einen Blick drauf braucht. Ja, und auch eine intensive Beschäftigung mit einzelnen Personen, mit einzelnen Werdegängen und Perspektiven. Und das kann man einfach nur machen, wenn man das über ein paar Jahre quasi dran festhält.
Bisher konzentrierst du dich vor allem auf die PR-Branche, sagtest aber gerade selber, du bist ursprünglich auch Journalist für Marketingmedien geworden. Uns interessiert das Thema sehr brennend. Unseren letzten Treibstoff haben wir darüber gebracht, wie PR und Marketing auch immer stärker zusammenwächst. Kannst du dir vorstellen, dass du dein Engagement auch öffnest und es nicht mehr konkret auf die PR-Branche beziehst, sondern eher Kommunikationsbranche sagst und auch die Marketing Kommunikatoren mit einbeziehst?
Es gibt in der Tat solche Überlegungen, was wir da auch tatsächlich in diese Richtung machen können. Also die Grundbotschaft von 30 unter 30 ist ja quasi, dass wir Filterblasen zum Platzen bringen wollen. Wir wollen unterschiedliche Menschen miteinander vernetzen. Ursprünglich war das mal, wir vernetzen einfach mal den jungen Nachwuchs in der PR-Branche aus unterschiedlichen Branchen, in denen PR gemacht wird, miteinander. Wir vernetzen die auch mit anderen Generationen, also mit den Seniors in der Branche. Und mittlerweile denken wir natürlich schon darüber nach, wie können wir denn jetzt, wo wir auch eine relativ etablierte Community haben, die mit anderen Disziplinen vernetzen. Da geht es nicht nur ums Marketing, da geht es natürlich auch um Digitales, da geht es auch natürlich wieder um Journalisten. Ich glaube, dass es eine ganz gute Plattform ist, einfach genau hier diese Grenzen mal zu überwinden, in dem jungen Alter auch, in dem die Leute noch ein bisschen offener teilweise auch sind, und da das Gespräch zu gemeinsamen Themen zu suchen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir übermorgen Marketingleute bei 30 oder 30 aufnehmen würden. Ich glaube, dass Marketingleute, und so erlebe ich das auch, Marketingleute, Leute, die in Werbeagenturen, in klassischen sozialisiert sind, also in Kreativagenturen und solche, die in der PR-Branche arbeiten, dass die sehr viele gemeinsame Themen haben, gemeinsame Probleme auch, an denen sie arbeiten, aber sie sind unterschiedlich sozialisiert. Und ich glaube, das würde so ein Netzwerk, so eine Netzwerkkampagne oder so eine Netzwerkinitiative, wie wir sie gerade machen, überfordern, da quasi jedes Jahr aus allen Disziplinen die Leute zusammenzubringen.
Willst du damit sagen, dass also das PR-Nachwuchs, dass das eher Leute sind, die von einem Schlag sind und Marketing-Nachwuchs ist eher verschiedenartiger, oder wie darf ich das verstehen?
Nee, das würde ich so gar nicht sehen. Also in der Tat ist es so, dass viele der 30 unter 30 Leute, die wir beobachten oder die ich beobachte, sich mittlerweile gar nicht mehr so sehr dafür interessieren, in welcher Form von Agentur sie arbeiten. Also teilweise wechseln die auch sehr bedenkenlos zwischen klassischen PR-Agenturen oder Agenturen, die einen PR-Hintergrund haben, und einer Werbeagentur, oder gehen in ein Startup oder so. Also die PR-Branche hat da keinen USP mehr unbedingt. Aber ich glaube schon, dass Leute, die einfach in einem klassischen Werbeumfeld, und das gibt es eben immer noch, aufwachsen oder in einer Marketingabteilung arbeiten, in einem Unternehmen, dass sie einfach anders sozialisiert sind. Die folgen anderen Zielen, die folgen anderen Mechaniken, und die gehen auch ein bisschen anders miteinander um. Und das ist schon eine Herausforderung, und glaub ich, das sieht man in vielen Unternehmen, die versuchen, diese Disziplinen zu verheiraten. Das ist schon eine kulturelle Herausforderung, die auf eine in einer Abteilung zusammenzuführen. Und so ist es bei uns dann natürlich auch.
Du sprachst gerade schon an, dass der Kern der Initiative 30 unter 30 vor allem das Networking ist. Es ist eine Netzwerkinitiative. Warum
Die ist eine
sind
geworden. Also der Kern ist eigentlich, die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Als ich ganz jung zum PR-Report gekommen bin, gab es dort einen Nachwuchspreis, der, ich kann das mal so offen sagen, der aus meiner Sicht den Namen nicht verdient hatte. Und wir haben den dann einfach, also den Nachwuchspreis der PR-Report Awards, und wir haben den quasi in der ersten Saison, als ich damals Juryvorsitzender war, gestrichen. Und das gab erstmal Widerrede, ne, in der Branche. Da war ich vielleicht auch ein bisschen naiv, aber das gab sehr, sehr viel Mecker, zu Recht wahrscheinlich. Und das war dann Ansporn genug, einfach was zu entwickeln, was quasi eher unserem Anspruch von Nachwuchsarbeit damals auch entsprochen hat. Und daraus ist dann quasi diese Initiative 1330 entstanden, eigentlich aus einem Wettbewerbsgedanken heraus. Wir wollten einfach diesen Wettbewerb schlau befüllen und gleichzeitig Nachwuchs fördern. Und das hat sich mittlerweile aber eher zu einer Netzwerkinitiative entwickelt, und der Wettbewerb ist fast ein bisschen in den Hintergrund getreten, wenn auch das immer natürlich noch ein schönes dramaturgisches Element ist jedes Jahr. Also wollen wir auch gar nicht darauf verzichten.
Und es das heißt 3 für 30 natürlich Ganz offensichtlich deshalb, weil junge Kommunikatoren unter 30 teilnehmen können oder sich bewerben können, Mitglied zu sein, und die Plätze sind auf 30 belegt. Musst du sehr viel aussieben bei der Auswahl der 30 für 30 jedes Jahr? Ich weiß jetzt gerade, gab es da eine neue Generation mit auch vielen unserer Bekannten, wie zum Beispiel Claudia von Omnia360, schöne Grüße, die jetzt auch mit dabei ist. Gibt es da viel, was du aussieben musst, was du viel sortieren musst? Oder ist die Branche gar nicht so groß?
Das ist ja in der Tat der Kern des Ganzen. Also wie findet man überhaupt diese 30 Leute und warum macht man das überhaupt? Also letzten Endes, man kann sich nicht bewerben, weil ich glaube, dass wenn du über dich selbst erzählst, dass dann einfach ein anderes Bild entsteht, als wenn ein Dritter über dich berichtet. Ja? Und dieses Bild, was Dritte da berichten, das ist für mich viel, viel wertvoller. Kann ich viel besser eine Einschätzung bekommen, wie Menschen ticken, wie sie auch in ihrem Umfeld ticken. Das muss auch nicht immer der Chef sein, das muss auch nicht immer der Arbeitgeber sein, sondern es ist in der Tat erstaunlich, aus welchen Richtungen diese Nominierungen mittlerweile kommen. Also wir haben...
Das heißt, die Leute werden vorgeschlagen.
Die Leute werden nominiert, genau. Und ich würde sagen, es ist so 3/4 der Leute werden nominiert und 1/4 sind Leute, die mir quasi jedes Jahr selbst begegnen. Mhm. Also ganz einfach, wenn ich Leute kennenlerne und lerne sie schätzen, dann brauche ich keine Nominierung, um den gut zu finden. Was nicht heißt, dass der automatisch dann in dieser Runde der 30 dabei ist. Aber es hat sich auch schon so entwickelt, dass diese 30 mehr oder minder so eine Art Nukleus jedes Jahr sind, die sehr viel Aufmerksamkeit erzeugen. Und drumherum ist es aber so, dass wir auch versuchen, sehr offen zu sein für andere Menschen, die eine ähnliche Wellenlänge haben, im ähnlichen beruflichen Stadium sind, im ähnlichen Alter sind und die dann auch in ganz andere Events und Formate, die wir machen, einzubinden. Es gibt, wenn wir ehrlich sind, es gibt nicht nur 30 coole Leute, es gibt viel mehr.
Ja.
Ich habe gerade letzte Woche gesehen, dass es sowas auch im journalistischen Bereich gibt.
Ja.
Ist der Titel beim Medienmagazin gerade, 30 unter 30. Mhm. Gab es das auch schon länger oder ist das abgekupfert?
Ich glaube, 30 U30 ist jetzt kein, das ist nicht das Ei des Kolumbus, ne? Das dauert nicht sehr lange, bis man auf so eine Formel kommt. Ich glaube, es ist eher die Frage, wie man das interpretiert und was man nachher draus macht. Dadurch, dass ich mir eben erlaube, die Mehrheit meiner Zeit in so ein Projekt zu stecken, habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten, das inhaltlich weiterzuentwickeln, auch tatsächlich mit den einzelnen Leuten, sofern sie das dann auch wollen, intensiv im Austausch zu sein und von ihnen zu lernen, sie mit anderen Leuten wiederum zu vernetzen und daraus wirklich ein Netzwerk zu machen, das in ganz unterschiedlichen Formaten lebt. Also natürlich in Events, aber auch in ganz kleinen bilateralen oder sagen wir mal Treffen mit einzelnen Leuten, aber auch wir haben Newsletter, wir haben da ganz unterschiedliche Ansätze. Und jeder, der in diesem Netzwerk ist, kann so viel oder so wenig davon mitnehmen, wie er möchte. Das ist kein Club, kein Verein, kein Verband, sondern wir versuchen einfach überall da, wo das gefragt ist und wo Leute das wollen, Impulse zu setzen. Ja. Meine Ansicht ist, dass es hier gar nicht so darum gehen kann, das immer weiter und immer größer zu machen, sondern dass wir eher versuchen müssen, da noch stärker in die Tiefe zu kommen, dass es eher eine größere Verbindlichkeit zwischen den Leuten, die in diesem Netzwerk irgendwie verbunden sind, herzustellen. Das ist wirklich eine Herausforderung.
Du machst das jetzt schon ein paar Jahre. Ich glaube, der erste Jahrgang 30 unter 30 war 2013.
Ja.
Seitdem hat sich auch die Medienbranche einfach noch extrem weiterentwickelt und verändert. Siehst du diese Veränderung auch bei den jungen Leuten?
Ja, also ich glaube, wir neigen ja dazu, dass diese Branche irgendwie, dass wir da uns sehr schnell verändern, zumindest so wie wir das wahrnehmen, weil wir uns ständig mit Trends und mit Hypes und mit auch Themen beschäftigen, die vermeintlich neu sind und so. Ich glaube, dass das nicht die Menschen sofort irgendwie direkt so betrifft. Also man kann schon sehen, dass Leute viel professioneller sind, wenn sie zum Beispiel präsentieren müssen. Also das ist wahrscheinlich ein Nebeneffekt, aber ich finde, dass dieser Jahrgang unglaublich, das sitzt einfach, wenn die präsentieren, wenn die ein Thema aufarbeiten. Also es gibt so eine fachliche Professionalisierung, die sehe ich schon. Das hat auch mit den Ausbildungswegen zu tun, glaube ich. Es hat auch einfach mit den Ambitionen zu tun. Ansonsten, also das fällt mir wirklich schwer zu sagen, dass sich da irgendwie, dass sich die Menschen an sich irgendwie krass verändert haben. Man sieht vielleicht, dass sich, wie gesagt, die Ausbildungswege verändert haben oder das, was Leute so typischerweise tun. Also ich glaube, als ich damit angefangen habe, war das Thema Netzwerken, ich will nicht sagen, ein Geheimtipp. Also das ist, Netzwerken gibt es seit 100 Millionen Jahren, aber diesen Hype oder diesen Aufschwung, den Netzwerke momentan haben, das war damals noch nicht. Ich habe mir in der Tat sehr schwer getan, überhaupt Leuten zu vermitteln, was ich da vorhabe.
Ich habe auch schon das Gefühl, dass heutzutage es viel normaler ist, dass Leute sich selber überhaupt darstellen wollen und das irgendwie professionalisieren, was wahrscheinlich mit dem Medienkonsum an sich zusammenhängt, der sich in den letzten Jahren verändert hat, dass man mehr konsumiert über soziale Netzwerke, dort mehr Zeit verbringt, dort darüber mehr Informationen bekommt und dementsprechend, oder auch dieses ganze Influencer-Thema, auch wenn das eigentlich schon totgequatscht ist, aufgekommen ist und man dann gewohnt
ist. Aber warte mal, warum würdest du sagen, dass jemand, der in so einem Netzwerk ist, sich darstellen will? Also das ist zum Beispiel, ich glaube nicht, dass das der größte Treiber ist, in so einem Netzwerk Mitglied zu sein. Also ich glaube, das muss in jeder, der Kommunikation macht, muss eine gewisse Neigung dazu haben, auch sich mitzuteilen. Aber ich glaube, das klingt ja fast nach, also dieses, ich will mich produzieren oder will mich darstellen, glaube ich, ist bei weniger als der Hälfte wirklich ein treibender Faktor.
Das mag sein. Es war auch nicht so gemeint, dass Leute das alle so machen, sondern dass einfach die Art und Weise, wie wir uns im sozialen Netz bewegen, dazu führt, dass man das immer mehr tut und es auch mehr Vorbilder gibt, die das auch tun und dementsprechend der Nachwuchs vielleicht auch auf die Idee kommt, das so zu tun oder schon damit aufwächst und schon daran gewöhnt ist und nicht mehr das ist kein Neuland, das erkundet werden muss oder so, sondern es ist einfach eine Branche, in die sie reingeraten und die ist einfach so und man orientiert sich ja so ein bisschen daran und ich glaube, dass deswegen das momentan, wie du eben gesagt hast, bei jüngeren Leuten schon professionalisierter wirkt, wie die mit diesen Dingen umgehen, wie die präsentieren können und so weiter. Einfach weil, dass sich das in diese Richtung entwickelt hat. Also das ist jetzt erstmal von mir wertfrei gesagt. Ich finde es sogar sehr spannend. Es ist nur dann manchmal schwer zu unterscheiden. Also wenn jeder viel zu sagen hat, wen kann ich denn überhaupt noch zuhören? Das ist dann manchmal mein Problem so ein bisschen. Aber deswegen finde ich dann auch so Initiativen wie zum Beispiel 30-30 ganz sinnvoll für mich als der das mitbekommt, ne, der das in den Medien mitbekommt, wo das auf eine Art und Weise, ich will nicht sagen, kuratiert wird, aber wo es in einen Kontext gebracht wird, das sind jetzt die spannenden Leute aus der PR-Welt und mit denen lohnt es sich zu beschäftigen.
Also ich glaube, dass dieser Aspekt des Kuratieren, das ist eigentlich mir sehr wichtig. Letzten Endes ist ja auch immer also schon die Frage, warum wähle ich die eigentlich aus, ne? Und klar, ich bespreche mich da auch mit dem Daniel Neuen, der Chefredakteur ist vom PR-Report. Das ist für mich ein ganz wichtiger Sparringspartner. Aber letzten Endes wähle ich diese Leute aus. Und ich habe mich da oft auch gefragt, kann man das irgendwie anders, transparenter machen? Ja? Also muss man jetzt 15 Regeln aufstellen oder Kriterien definieren, warum jemand in diese Runde gehört und warum nicht? Oder braucht man einen Algorithmus oder braucht man eine große Jury oder wie macht man das? Und ich komme immer wieder zu dem Punkt, dass ich denke, ich bin Journalist und ich würde mich nie dafür rechtfertigen, welches Thema in mein Heft kommt, das ich mache. Ich versuche da einfach eine Auswahl zu finden, die, wie du sagst, kuratiert ist, die ein Querschnitt ist zur Branche, die für uns genauso überraschend wie für die Leute, die dort wirklich dann teilnehmen, weil darum geht es am Ende. Also die Atmosphäre, die dort entsteht, immer wieder ist genau getragen von diesem Überraschungsmoment und auch von dieser offenen Kultur, die ich versuche immer einzustellen. Also ich spreche auch mit den Leuten sehr viel und versuche einfach dafür zu sorgen, dass da ein sehr offener Austausch kommt und eben nicht sich die Leute darstellen, sondern dass sie miteinander irgendwo ins Gespräch kommen und auch im Übrigen nicht mit allen. Also dieses Kuratieren, das betrifft auch so ein Event. Also wie setzt du eigentlich eine Gruppe zusammen, damit sie funktioniert und damit sie auch was mitnimmt? Also ich glaube, dass es einen Gegentrend gibt zu diesen großen Events und Kongressen, das ist auch der Hintergrund, warum ich sage, ich würde zumindest absehbar aus diesem Format niemals eine große Karrieremesse machen, weil Karriere ist da nicht das dominante Thema, sondern Branchentrends und Branchensorgen oder Branchenthemen sind unsere Anliegen. Und bevor ich eine Konferenz mit 500 Leuten mache, mache ich lieber 50 Konferenzen mit 10 Leuten. Weil ich glaube, das richtig kuratiert findest du aus diesen überschaubaren Kontakten kannst du mehr rausziehen als aus einer großen Veranstaltung. Beziehungsweise, ich will das gar nicht so bewerten, ist einfach eine andere Geschichte.
Ja. Du kommst auch anders ins Gespräch. Also man merkt es ja auf den großen Kongressen, die Leute, die man kennt, denen sagt man mal kurz Hallo, macht 5 Minuten Smalltalk, aber man hat überhaupt gar nicht den Raum und auch nicht die Zeit und auch nicht die Ruhe, sich mit Leuten da einfach ausführlich zu unterhalten, sei es irgendwie auf der Demexco oder beim Kommunikationskongress. Es bleibt alles auf einer oberflächlichen Ebene und ich glaube, das ist auch gerade der Punkt, den du ansprichst, in dem Moment, in dem es kleiner und anonymer ist, kommen einfach ganz andere Gespräche zustande.
Ich glaube auch, dass bei einer Gruppe von etwa 30 Leuten eine Größe gegeben ist, wo das Individuum was zählt, wo du eben nicht nach einem Algorithmus oder nach aufgestellten Regeln auswählst, sondern es geht noch um die Einzelperson selbst und mit der kann man dann ins Gespräch kommen und das ist dann wahrscheinlich etwas, was man dann nicht größer, also was verloren ginge, wenn man es größer skalieren würde. So habe ich immer das Gefühl, wie ich diese 30 für 30 wahrnehme, wie so eine, ja, wie so eine Art Klasse halt, ne? So die Klasse von 2018, 19, weiß ich, die dann auch aus den einzelnen Protagonisten besteht, ja, und eben deswegen greifbar wird.
Es ist schon so, also was immer so ein bisschen untergeht, ist, dass in diesem Netzwerk sind eher so 700 bis 800 Leute, die einfach dadurch entstehen oder dadurch dazukommen, dass erstens, wie gesagt, immer sehr viel mehr Leute so ins Spiel kommen als diese 30, die wir bewusst auswählen oder ich bewusst auswähle. Und dass aber auch die Alumni oder Leute, die in diesem Netzwerk sind, aus meiner Sicht immer ein Interesse daran haben, auch Peers irgendwie einzubinden. Also jemand, der gut ist, der engagiert ist, der ein Talent ist, wie wir immer sagen, der kennt auch andere Talente. Und unser Ziel ist es schon immer, auch diese Leute kennenzulernen und einzubinden. Es gibt viel mehr Formate, die natürlich immer nicht so aufmerksamkeitsstark sind, wie jetzt diese Kampagne rund um die 30, die wir machen, wo das aber eine große Freude ist, einfach mit 10 oder 15 Leuten oder auch manchmal nur mit 2 oder 3 Leuten zusammenzusitzen und einfach sich auszutauschen und sie dann immer wieder auch da einzubinden und auch in dieses Gesamtkonzept 30 und 30 einzubinden. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da, das wird auch so die Zukunft sein, dass wir da einfach noch mehr Wege finden, immer die richtigen Leute in unterschiedlichen kuratierten oder in unterschiedlichen Besetzungen zusammenfinden zu lassen. Vielleicht nach Themen sortiert oder nach Interessen oder nach you name it, ich weiß noch nicht genau.
Genau, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil du mit 30 für 30 jetzt schon eine renommierte Struktur geschaffen hast. Aber da stellt sich die Frage, was kommt denn als nächstes, was kann man denn noch tun für den Nachwuchs? Wo brauchen die noch Unterstützung? Zum Beispiel könnte man ja noch früher anfangen, die abzuholen im Hochschulkontext oder so. Und ich glaube, dass du da in die Richtung wahrscheinlich auch schon Dinge entwickelst oder denkst. Und auf jeden Fall würden mich deine Gedanken dazu interessieren.
Ja, in der Tat. Also ich mache seit jetzt 1,5 Jahren ungefähr, ein bisschen länger, das PR Career Center auch. Und das sich eher mit dem studentischen Nachwuchs beschäftigt oder mit Volontären. Das ist auch aus vielen Weggründen getrieben. Zum einen ist es schon so, dass ich erlebe, dass Leute, die schon im Job sind und Leute, die noch im Studium sind, dass die Leute, die im Studium sind, bei 30 oder 30 vielleicht nicht in der gleichen Weise profitieren, wie die Leute, die schon im Job sind, von 30 oder 30. Und dass es zudem aus meiner Sicht auch eine große Lücke gibt für die Förderung von studentischem Nachwuchs. Also wir leben einfach in einer Zeit, in der der Nachwuchs da sehr gefragt ist, in der er auch selber gewisse Ansprüche entwickelt hat. Und ich glaube, wo sich auch Arbeitgeber schwer tun, mit diesen Ansprüchen umzugehen und mit dem Nachwuchs in den Dialog zu treten. Da gibt es viel Orientierungslosigkeit, die ich nur erlebe. Also ich kann das nur, das ist rein deskriptiv. Ich sehe einfach, dass Arbeitgeber nicht richtig wissen, wie der Nachwuchs tickt und das auch nicht richtig verstehen. Und dass genauso auch Studierende dieselben Probleme haben. Also die Branche verändert sich, die Berufsbilder ändern sich, selbst die Disziplinen sind nicht mehr so sicher. Und die haben die gleichen Fragen, wie ich sie früher eigentlich auch hatte. Ne? Also wie bereite ich mich richtig vor? Welche Praxiserfahrungen soll ich sammeln? Was ist meine erste Station, wenn ich in den Beruf einsteige? Was soll ich studieren? Und aus meiner Sicht gibt es da momentan wenig Orientierung für beide Seiten, für den Umgang miteinander. Und das ist die Aufgabe dieses PR Career Center.
Also kann man sich auch als Arbeitgeber involvieren?
Klar, also das ist, momentan sind wir da in einem Anfangsstadium und freuen uns natürlich immer, wenn da irgendwie Arbeitgeber Interesse dran haben und wollen das unterstützen. Die ursprünglich war das ja ein Medienformat, wo wir oder wo auch die Gründer quasi sehr stark darüber berichtet haben, was tut sich in der oder was tut sich in den PR-Initiativen, in PR-Vereinen und so weiter. Und meiner Auffassung nach ist es so, dass das Medienformat eigentlich nicht ausreicht, sondern dass man eher ja, strukturelle Unterstützung geben muss. Es gibt ja auch nicht nur diese PR-Initiativen, die einen sehr guten Job machen. Momentan konzentriert sich natürlich viel Aufmerksamkeit auf die PR-Initiativen, aber es gibt auch Leute, die in die PR-Branche kommen, an ganz klassischen Hochschulen oder an Hochschulen, die Kommunikationsnachwuchs ausbilden, aber keine Initiative haben zum Beispiel. Ja. Und auch da müssen wir ja irgendwie Synapsen finden, um mit denen in Austausch zu kommen und sie stärker zu interessieren und stärker bei der Orientierung zu helfen.
Glaubst du, dass die Hochschulen da auch ihren Job nicht richtig machen? Also müssten die viel mehr auch in Richtung Praxis briefen und unterrichten, um da auch einen Teil diesen Job, den du jetzt eigentlich einnimmst, denen diese Orientierung zu geben, das ist doch eigentlich auch eine klassische Aufgabe, die eine Hochschule abdecken müsste.
Also generell glaube ich, dass diese Debatte so schwierig ist, weil da jeder das Gegenüber sozusagen immer über einen Kamm schert. Also die Agenturen sagen die Hochschulen und die Studenten und die Einsteiger. Die Einsteiger und die Hochschulen sagen die Agenturen und die Hochschulen. Was war jetzt das Dritte? Egal. Auf jeden Fall glaube ich, dass man da viel stärker differenzieren muss. Also es gibt einfach eine sehr, sehr breite Hochschullandschaft und es gibt da sehr engagierte Professoren. Und natürlich haben die Meinungen, haben die Haltung und die sind aus meiner Sicht sehr relevante Multiplikatoren in Richtung Nachwuchs. Und ich habe da auch meine persönliche Meinung zu dem einen oder anderen, aber das im Grunde machen die schon ihren Job. Ja. Die Frage ist, wie gut kann man PR-Nachwuchs an der Universität, an der Hochschule für die Bedürfnisse ausbilden, die quasi von den Arbeitgebern abgefragt werden. Was kann man da besser, was kann man da schlechter machen? Man kann andererseits auch fragen, wie gut identifizieren Arbeitgeber die Stakeholder, die Multiplikatoren an den Hochschulen? Also kennen die denn die Professoren? Wie eng ist man da mit im Austausch? Wie gut ist man selbst als Agentur oder als Unternehmen aufgestellt, das, was dort ausgebildet wird, auch zu absorbieren und umzusetzen? Also kriegt man das auch in seinem Team irgendwie abgebildet, sodass man aus dem, was die Leute mitbringen, auch einen Mehrwert ziehen kann. Ich glaube, dass da einfach noch ganz viel knirscht. Ja. Das ist nur für mich immer schwer zu sagen, die eine Seite muss das machen, die andere Seite muss das machen. Das ist wirklich sehr, sehr einzelfallabhängig. Also es gibt Agenturen, die sehr, sehr viel Zeit auch in Recruiting stecken, um zu verbergen, dass sie aus meiner Sicht mit ihrer Personalarbeit noch nicht richtig aufgestellt sind. Ja, und es gibt andere, die genau das machen und aus meiner Sicht haben die auch weniger Probleme.
Was sind denn so ein paar konkrete Knackpunkte, die dir immer wieder unterkommen? Also eigentlich ist es ja so die Brücke zwischen Arbeitgeber und dem Nachwuchs, die fehlt einfach. Was kannst du so 3, 4 Beispiele nennen?
Na, es gibt schon viele Brücken. Die Frage ist nur, welche du nutzen willst. Oder wie war die Frage gemeint?
Ja, du sagtest, dass die Arbeitgeber eigentlich nicht richtig auf den Nachwuchs eingestellt sind oder dass sie die junge Generation, dass sie den Nachwuchs nicht mehr verstehen.
Was verstehen die nicht, ist die Frage.
Genau, was verstehen die Arbeitgeber nicht?
Also das, wie gesagt, ich halte es für schwierig zu sagen, die Arbeitgeber. Es gibt sehr wohl Agenturen, die das ganz gut hinkriegen. Ne? Also momentan haben wir einfach eine Situationen, wo weniger Leute in die Branche kommen, als man eigentlich braucht. Wobei das jetzt bei dem quasi an der Schnittstelle Universität und Agenturlandschaft noch gar nicht so dringlich ist. Es ist eher ein bisschen die Leute, die noch 2, 3 Jahre mehr Berufserfahrung haben. Aber ich glaube, dass man einfach sein Agenturmodell oder die Art und Weise, wie man aufgestellt ist und mit den Mitarbeitern umgeht, wie man sie bezahlt, wie man sie ausbildet, dass es da einfach einen gewissen Kulturwandel gibt und auch wenn das Wort da oft bemüht ist, damit tun sich einfach viele Arbeitgeber sehr schwer. Das fängt an bei diesem plakativen Element, was zahle ich eigentlich dem Nachwuchs? Das geht aber auch in die Frage rein, wie bilde ich den nachher aus? Bilde ich den überhaupt noch aus? Wie sieht so ein Traineeship aus? Was lernen die Leute da?
Vielleicht auch, wie ernst nehme ich die, ne? Also nur weil sie gerade von der Hochschule kommen, heißt das nicht, dass sie im Zweifelsfall keine Ahnung haben oder so, sondern gerade der Nachwuchspunkt ja auch Assets mit, die vielleicht älteren Mitarbeitern fehlen, die schon den Job länger machen oder so und den anders gelernt haben? Kommen die gerade aus einem, ja, also jetzt gerade von der Uni und aus einem Leben, wo die ganz nah am Zeit sind, wie Medien funktionieren, weil sie eben selber die konsumieren und deswegen im Zweifelsfall oft vielleicht sogar besser wissen, wie das in den Medien funktioniert und dementsprechend auch vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen entgegengebracht bekommen könnten. Natürlich viel Praxiserfahrung, ne? Aber dass man da vielleicht ja, ein bisschen mehr Vertrauen in die investiert. Oder das wäre nämlich auch meine Anschlussfrage gewesen. Also was können denn Unternehmen ganz konkret tun, um das meiste aus dem Nachwuchs herauszuholen? Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, was Janina meinte. Aber das, weil ich glaube tatsächlich auch, dass dort ganz viel schief läuft und das gar nicht mal, weil man es böse meint oder so, sondern einfach, weil man es nicht richtig nutzen kann.
Warum nicht? Also eigentlich, wie müsste so ein gegenseitiges Geben und Nehmen aussehen? Was könnte ein Arbeitgeber, was sollte er den jungen Leuten bieten und was auf der anderen Seite kann er aber auch von ihnen bekommen?
Also vielleicht müssen wir da nochmal einen Schritt zurück machen. Man muss, also ich sehe das wie du. Ich glaube, man muss junge Leute da absolut ernst nehmen und man muss versuchen, auch die Assets, die sie mitbringen, einzusetzen. Das ist aber nicht in jedem Modell immer so machbar. Ja, also Agenturen oder Unternehmen suchen einfach einen ganz bestimmten, die brauchen einfach einen Problemlöser teilweise auch. Die brauchen jemanden, der eine bestimmte Arbeit macht. Und klar, das ist nicht immer ein Wunschkonzert auch, ja. Das verstehe ich schon. Und ich glaube aber, dass junge Leute auch ein Anrecht darauf haben, sich auch in den ersten Berufsjahren gleich zu entwickeln.
Ja. Es ist ja auch immer, es ist ja auch im Interesse des Unternehmens selber, den Nachwuchs zu halten und nicht mit irgendwelchen, ja, na klar, es ist kein Wunschkonzert, aber zu verbrennen, indem man halt langweilige, stupide Aufgaben gibt, die komplett unterfordern und dann gehen die halt woanders hin und blühen dann da auf. Das sind denen ja schädlich.
Aber das ist eben genau der Spagat, den du dann eben hinbekommen musst. Ne? Gleichzeitig muss man schon auch sagen, dass nicht jeder junge Mensch ist gleichzeitig ein Talent. Manchmal denkt man das aber auch. Ja? Also es gibt sich, und deswegen darf man auch den Nachwuchs nicht über einen Kamm scheren. Also ich habe das Privileg, dass ich ja sehr, sehr viel mit sehr engagierten, talentierten Leuten arbeite, die sehr reflektieren und die nach vorne wollen und die sich auch sehr über Schema F hinaus da reinknien. Aber es gibt schon auch andere.
Darum fallen sie dir ja auch auf. Oder genau, anderen Leuten auch.
Es gibt auch schon auch andere Klientel. Und das ist eben quasi so dieser Spagat, den Unternehmen und Agenturen auch gehen. Weil teilweise musst du Menschen auch erstmal ausbilden. Die kommen natürlich auch sehr, sehr jung teilweise in den Beruf. Und oft ist es auch so, dass, oder nicht oft, ich würde sagen, dass heutzutage auch so Persönlichkeitsmerkmale und eine Persönlichkeitsentwicklung halt, das ist, was auch gute und nicht so gute Leute voneinander unterscheidet. Also das Fachwissen ist, finde ich, extrem wichtig und sehr hilfreich, wenn man das hat und in den ersten Job kommt. Aber es gibt momentan einfach eine sehr breite Palette an Fachwissen. Und was unterschätzt wird, ist die Persönlichkeitsentwicklung, die einfach mit 23 Jahren noch nicht so weit ist wie mit 27 Jahren. Und das müssen eben natürlich beide Seiten, glaube ich, realistisch einschätzen und genauso miteinander umgehen. Und gleichzeitig darf das aber aus meiner Sicht kein Argument sein, jemanden, sagen wir mal, schlecht zu bezahlen. Also schlecht, das ist ja auch immer im Grunde gehen da die Meinungen ja auch sehr weit auseinander, was ist eigentlich schlecht. Ja? Aber es gibt Agenturen, die einfach natürlich einen amoralischen Satz da momentan anbieten. Und ich glaube, das ist schon was bei Einsteigern einfach langsam mal zu einem Ende kommt. Also sie sind nicht mehr bereit, zu jedem Tarif zu arbeiten. Sie sind aber bereit, Gehaltseinbußen einzunehmen, wenn sie sehen, da gibt es eine Lernkurve oder da gibt es eine wirkliche...
Ja, oder die Aussicht, in 2 Jahren bin ich den Junior los, dann verdiene ich mehr im Zweifelsfall. Ja, dass man das einfach auch. Ja, Perspektive. Ich nenne das dann, dass man das einfach aushält so lange oder so. Und das finde ich dann halt schon... Also wie sollte der PR-Nachwuchs seiner Meinung nach sich verhalten, wenn man feststellt, ja, ich fühle mich hier gerade mega unterbezahlt, ich kriege nur blöde Aufgaben oder so, aber in 2 Jahren könnte es besser sein. Diese 2 Jahre aushalten, auf Besseres hoffen, oder du hast vorhin schon gesagt, dass Leute heutzutage schnell wechseln oder auf die Unternehmen wechseln, aber es kann ja auch nicht die letzte Wahrheit sein. Also gibt es da einen Ratschlag, den du geben würdest an jemanden in der Situation?
An den Nachwuchs,
meinst du? Ja, an den Nachwuchs.
Also ich glaube schon, dass man ein Jahr oder so mal ganz gut investieren kann, um auch noch zu lernen und und eine Lernkurve mitzunehmen, um nachher 40 Jahre davon zu profitieren, dass man eine gute Ausbildung hatte. Und dann nicht wegen ein paar hundert Euro hin oder her zu kritisch sein sollte. Gleichzeitig gibt es überhaupt keinen Grund, sich unter der Würde bezahlen zu lassen. Ja? Also ich glaube, dass auch ein Mitarbeiter, der Sorgen hat, wie er seine Miete bezahlen soll, dass es auch kein guter Mitarbeiter ist.
Richtig.
Das muss man schon auch so sehen. Und ganz ehrlich, bei 30 unter 30 Kandidaten sehe ich das vergleichsweise häufig, dass die auch nach 3 Monaten einfach gekündigt haben und gehen woanders hin, wenn sie feststellen, das ist nicht mein Modell. Also da geht es oft gar nicht so sehr ums Geld, sondern eher um die Frage, kann ich mich da entwickeln? Und das ist auch sehr individuell. Also ich erlebe das an Hochschulen ganz oft, dass die mich natürlich fragen, soll ich jetzt erst in eine Agentur gehen, soll ich in ein Unternehmen gehen und wo fange ich denn überhaupt an? Und ich weiß noch gar nicht so genau. Und ich glaube, für den Nachwuchs ist das einfach ganz wichtig zu lernen, da auch mal ein paar Türen zuzuschlagen, also das einfach auszuprobieren. Ich glaube, wenn du 24 bist, hast du auch noch die Zeit, mal ein paar Dinge auszuprobieren. Und es gibt da einfach keine Blaupause, es gibt da einfach keine Antwort darauf, wo bin ich besser aufgehoben. Es gibt Agenturtypen, es gibt Unternehmenstypen, es gibt Startup-Menschen, es gibt Leute, die fühlen sich im Netzwerk wohl, es gibt andere Leute, die kommen mit Inhabern besser klar. Ja? Aber es kann dich in jedem Kontext einfach eine Situation entwickeln, wo du nicht vorankommst, also wo du dich nicht weiterentwickelst. Und wenn das über einen längeren Zeitraum so ist, dann ist das kein gutes Umfeld. Und ich glaube, dass junge Leute einfach viel weniger bereit sind, das zu lange hinzunehmen. Es gibt für sie einfach keinen Grund.
Auf jeden Fall hilft es da, sich zu vernetzen untereinander, dass man Leute kennenlernt, die an einem ähnlichen Punkt ihrer Karriere sind. Ja. Dafür hat 30 für 30 wahrscheinlich super. Und du sagst gerade, viele wechseln dann auch nach ein paar Monaten. Und ich glaube, um zu wechseln in so einer Situation, gerade im ersten Job, braucht man auch ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein. Also zu sagen, okay, ich kann mich auch woanders beweisen, ich habe einen gewissen Marktwert. Und dann, also ich glaube, dass man von so einem Stil mit 30 für 30 genau das bekommen kann. Dass man weiß, okay, es gibt noch andere Leute in meiner Situation, aber die lösen das so, die arbeiten so und so. Und ich bin mit denen eigentlich auf Augenhöhe. Ich muss mich hier nicht knechten lassen. Oder ich habe es ja eigentlich doch ganz gut, kann ja auch die Erkenntnis sein.
Also da muss man vielleicht nochmal kurz korrigieren. Das ist nicht so, dass viele Leute, die bei 30 und 30 teilnehmen, dann nach ein paar Monaten wechseln. Das ist im Gegenteil.
Also, da wird keiner mehr vorgeschlagen, jemals.
Ja, das ist natürlich ich gehe damit ganz transparent um oder ganz offen um, weil das natürlich für Arbeitgeber immer es ist schon immer eine Frage der eigenen Haltung. Ne? Also erstens ist es ja nicht so, dass viele Talente oder dass alle Talente grundsätzlich von ihren Arbeitgebern vorgeschlagen werden. Manchmal kommt das ganz anders. Und trotzdem habe ich natürlich ein Interesse daran, dass der Arbeitgeber dahinter steht. Und wenn er Sorge hat, dass sein Talent sozusagen, weil es dann prominent wird, sofort abgeworben wird, dann kann ich das verstehen. Der Erfahrung nach ist das aber nicht so. Also das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht im Recruiting aktiv bin. Ich kann einfach, das wäre nicht konsistent, ne? Also auf der einen Seite Talentscout zu sein, auf der anderen Seite dann die Talente sofort weiterzuvermitteln. Das kann ich einfach nicht machen. Also das wäre auch.
Aber auch der Arbeitgeber ja was falsch, wenn er demjenigen nicht die Perspektive bietet, dass der auch in 3 Monaten noch einen coolen Job hat.
Ja, darum geht es.
Genau wieder an dem Punkt, dass der Arbeitgeber seine Mitarbeiter auch nicht verstanden
darum, hat. Darum geht es in der Tat. Also die sind natürlich alle in einem Alter, wo, sagen wir mal, Lebensentscheidungen anstehen. Und diese Lebensentscheidungen führen dann auch manchmal dazu, dass man wechselt. Und wenn dann die Agentur, in der ich gerade bin, in Hamburg vielleicht kein Büro hat, dann muss ich einfach mir auch einen anderen Arbeitgeber suchen. Ja? Und oft ist es so, dass, und das ist auch das einzige Argument, was ich da gelten lasse, oft ist es so, dass natürlich dieses Umfeld plötzlich mit sehr vielen Menschen konfrontiert zu sein, die ganz andere Dinge tun, aber am Ende doch etwas einen ähnlichen Job, dass das wie so ein Katalysator ist, zu sehen, okay, meine Lernkurve ist nicht steil genug oder ich habe jetzt 2, 3 Jahre das und das gemacht, ich muss jetzt nochmal was anderes tun, weil darum geht es aus meiner Sicht jungen Leuten vor allem, sehr schnell eine Lernkurve zu entwickeln, weil die kannst du halt nicht nachholen.
Es kann aber auch andersrum sein, dass man eine Bestätigung bekommt, dass da, wo man ist und das, was man macht, eigentlich schon ziemlich cool ist. Also ich persönlich hatte das während meines MBAs, weil ich einfach 30 Leute aus ganz Deutschland, aus unterschiedlichen Herkünften, unterschiedlichen Arbeitgebern kennengelernt habe. Und dann sieht man einfach, vielleicht sind es Dinge, über die man gerade nachdenkt und denkt, da müssen wir viel besser werden. Wenn man aber sieht, dass irgendwie 5 an einem ähnlichen Punkt sind und da überhaupt nicht weiterkommen, dann ist es auch eine totale Bestätigung. Man sagt, okay, lass mal gemeinsam überlegen,
ja,
wie man da irgendwie besser voranschreiten kann.
Das ist in der Tat der häufige Fall. Also das ist oft in den Feedbackgesprächen sowohl mit den Talenten als auch mit den Arbeitgebern der häufigere Fall. Also aus meiner Sicht ist das auch das unterschätzte Employer Branding Tool. Neben dem Praktikum ist einfach die eigenen jungen Leute quasi zu Botschaftern für die eigene Agentur zu machen. Und letzten Endes bieten wir dafür das Framework. Also das ist natürlich das, was die Leute tun. Also sie erzählen darüber, was sie momentan in ihrem Job begeistert und was sie in ihrem Job hält. Und begeistern darüber eben die anderen. Und darauf müssen sich Arbeitgeber natürlich einstellen, dass genau das passiert. Aber das ist so, also das ist so ein bisschen die Erwartungshaltung, die ich natürlich, mit der ich auch konfrontiert werde von Arbeitgebern. Wie kann man das Format nutzen, um Leute zu binden oder Leute auch, sagen wir mal, abzuwerben und so, wo ich dann natürlich versuche, das direkt auch da diese Erwartung zu dämpfen. Ne? Ich glaube, dass diese Netzwerke, sowohl das Pair Career Center als auch das 830 und 130 und das, was noch so kommt, dass sich da einfach lose Verbindungen knüpfen lassen, über die eine ganz andere Art von Employer Branding möglich ist, weil einfach Leute sehr offen miteinander umgehen und sehr ehrlich miteinander reden. Und das ist halt je nach Arbeitgeber entweder ein Vorteil oder ein Nachteil.
Also, ich hätte jetzt erstmal keine Fragen mehr, die du nicht beantwortet hast, außer vielleicht hättest du jetzt die Möglichkeit, mal zu sagen, was bei dir so als nächstes ansteht. Du kannst irgendwas anteasen. Wo kann man sich bei dir jetzt in dieser Zeit involvieren, informieren? Was liegt an bei Nico Kunkel?
Ach, eigentlich bin ich noch so ein bisschen am Durchatmen, weil wir ja vor einer Woche das 30-30 Camp hatten bei ThyssenKrupp. Das war sehr, sehr intensiv und sehr gut. Allein weil das Unternehmen momentan natürlich auch in einer schwierigen Situation ist und genau das aber auch die Atmosphäre da sehr positiv aufgeladen hat, weil wir da auch sehr offen mit den Gastgebern über das Thema oder über die Situation gesprochen haben. Was jetzt als nächstes ansteht, ist nächste Woche, ist einer dieser Workshops, den wir mit den Initiativen machen. Wie gesagt, über das Pair Career Center versuchen wir, die Initiativen zu vernetzen, versuchen, ja, gemeinsame Anliegen zu moderieren. Ich versuche mich da immer so ein bisschen rauszudividieren, das eher zu steuern. Ich glaube, dass meine Rolle als Netzwerker da immer wieder ist, nicht im Mittelpunkt zu sein, sondern eher die Plattform zu stellen, um mich da wieder rauszunehmen, um einfach von der Seite besser zu erkennen, wo man eigentlich eingreifen muss und wo man eigentlich Impulse geben kann. Das sieht man nicht, wenn man ständig im Mittelpunkt steht. Und dann gehen wir natürlich zu auf den Wettbewerb der 30 unter 30. Die werden ja präsentieren beim PR-Report Camp, das ist am 13.11. vor den PR-Report Awards. Da bin ich schon sehr gespannt. Wir werden natürlich auch versuchen, da relativ viele Alumni und Mitglieder aus unserem Netzwerk hinzubekommen. Einfach damit wir auch das wieder als Gelegenheit nutzen, das Netzwerk zu stärken und auch zu vertiefen.
Mal wieder zu treffen.
Ja, also wie du, die Leute treffen sich ja ständig auch unabhängig von mir und ich versuche dann immer wieder Impulse zu setzen. Ich würde sagen, ich kriege zweimal, dreimal, viermal die Woche kriege ich Mails von Leuten aus dem Netzwerk, die einfach eine ganz bestimmte Frage haben. Du, entschuldige, ich mache jetzt irgendwie Kommunikation für ein Blockchain-Unternehmen und ich habe irgendwie von diesem Thema gar keine Ahnung. Kennst du mal 2, 3 Leute aus dem Netzwerk, mit denen ich mich einfach da mal offen austauschen kann? Und dann stelle ich diese Kontakte einfach her. Und das passiert in so einer Häufigkeit, dass ich mir eigentlich tatsächlich einen Weg überlegen muss, wie ich da nicht zum Flaschenhals werde. Also es kann nicht sein, dass das Netzwerk dann so von mir abhängig ist. Aber das ist natürlich eine Frage der Professionalisierung des Ganzen. Ne? Also mir geht es in der Tat eher darum, dass nicht alle kennen, sondern dass immer 5 Leute die anderen 5 Leute kennen, auf die es gerade ankommt. Ich glaube, das ist die Herausforderung für dieses Netzwerk. Und dann haben wir gleichzeitig natürlich noch die Frage, wohin eigentlich die Alumni tendieren. Also auch da gibt es ganz interessante Beobachtungen, die wir machen, gerade so zum Thema Leadership. Also ich glaube, dass viele Agenturen sich zunehmend schwer damit tun, ihre mittlere Führungsebene richtig zu coachen, richtig auszubilden. Das ist zumindest das, was mir junge Leute spiegeln. Also in dem Maße, also Agenturchefs oft damit beschäftigt sind, ja, ihre Agenturen umzubauen, junge Leute sehr viel mehr Ansprüche haben, Kunden auch nicht nur Pressemitteilungen stellen, sondern viel komplexere Aufgaben. Da kann es in dieser mittleren Führungsrolle, in die die Leute halt eigentlich immer früher reinkommen.
Weil es dort Generationswechsel auch gibt und dort diese nachwachsende Generation jetzt langsam reinwächst?
Du meinst in die Führungsrollen, ja. Tatsächlich. Also ich glaube, dass Führungsaufgaben halt immer zunehmend auf jüngere Leute übertragen werden. Das hat damit zu tun, dass Agenturen einfach in den letzten Jahren sehr schnell gewachsen sind und die Leute schneller in die Führungsrolle kommen, als sie reinwachsen können. Und das eine große Herausforderung ist, die Leute dann auch richtig zu begleiten dabei. Und zum anderen hat es auch was mit einem Führungsverständnis zu tun, das nicht mehr so starr ist. Also es ist heute nicht mehr so, dass du eine Führungsfigur hast und quasi alle soldatisch an denen berichten, sondern dass sich in vielen Projekten und Organisationen einfach die Führungsrolle auf mehrere Leute verteilt und deswegen auch jüngere Leute schon schneller ja, eine Führungsaufgabe oder eine teilweise Führungsaufgabe übernehmen. Und das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren für uns ein großes Thema sein, wie wir damit umgehen, welche Impulse wir da setzen können oder welche Perspektiven wir da von unseren Leuten aus dem Netzwerk beziehen können. Also freue ich mich schon drauf, das ist richtig spannend.
In den Agenturen diese mittlere Ebene aufzubauen und die dann auch zu halten. Also wie du sagst, es sind nicht immer nur die ganzen Senioren, die auf einmal x Leute unter sich haben, sondern es muss Zwischenebenen geben und man muss Anreize schaffen, damit die schon 3-4 Jahre dabei sind und genauso gut die Jungen irgendwie anlernen können und an die Hand nehmen können, dass auch die diese Kompetenzen bekommen, auf einmal eine gewisse Führungsverantwortung zu haben und auch in der Agentur oder in dem Unternehmen zu bleiben. Und ich glaube, diese mittlere Ebene, das ist ein großer Schwachpunkt in vielen Agenturen, dass die es einfach nicht schaffen, die stark zu machen und die auch zu halten.
Ja, auch da. Also es gibt solche und solche Agenturen. Ne? Es ist wie immer sehr, also ich erlebe da eine sehr breite, also sehr große Bandbreite. Es gibt da wirklich, wirklich klasse Agenturen, die sich da sehr viele Gedanken drum machen, die das gut machen. Es gibt andere, die das Thema gar nicht identifiziert haben. Das ist unglaublich. Ich glaube, dass es auch eine große Herausforderung ist, ja? Also diese Leute dann zu motivieren und letzten Endes ist das ja quasi das umgekehrte Modell. Also so wie wir sagen, junge Leute legen Wert auf die Lernkurve, braucht es natürlich auf der anderen Seite jemanden, der ihnen diese Lernkurve auch geben kann, der sich vielleicht mal diese halbe Stunde extra nimmt und kritisch Feedback zur Arbeit gibt und so. Und das ist natürlich, wenn in der Agentur Stress ist oder wenn die Agentur auch gerade vielleicht nicht so gut läuft, sind das halt die Bausteine, die gerne mal zuerst unter die Räder kommen.
Das wären dann vielleicht in Zukunft die 30 Ü30, vielleicht der Grundstein für eine neue Initiative.
Habe ich dir das schon erzählt, oder?
Nee, das haben wir gerade erfunden. Vielleicht war es vorher schon in deinem Kopf.
Guck mal, wer die Domain hat.
Scheiße. Okay, alles klar, Nico. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Ich danke dir sehr, dass du hier warst, war sehr interessant. Jetzt habe ich gar nicht mehr fragen können, warum ausreichend Nachwuchs dich so brennend interessiert, aber das kann man, glaube ich, aus dem ganzen Podcast heraushören. Vielen Dank, dass du da warst. Ich bin sicher, wir hören noch viel von dir, werden dich auf vielen unserer Events und anderer Events immer wieder mal treffen können. Du bist ja, wie ganz am Anfang gesagt, recht präsent in unserer Branche. Ja, und auch vielen Dank dir, Janina, dass du endlich mal wieder dabei warst, nachdem du einmal ausgesetzt hast. und auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt zu einer Folge Treibstoff-Podcast. Die nächste Folge gibt es in ungefähr 2 Wochen hier auf diesem Kanal namens iTunes, Spotify oder was man jetzt gerade hört. Bis zum nächsten Mal, bleibt uns gewogen. Wir waren Michael Klafke und
Janina von Gehring.
Und Nico Kumpel. Danke.
Und Outro-Musik.